Die Jahreslosung ist ja eine Allerweltsweisheit. Sie ist sogar in die Welt der Sprichwörter eingegangen. Da heißt es, prüfe das Neue und das Alte und das Beste erhalte. Eine erste Erfahrung zur Jahreslosung. Da gehe ich einkaufen. Im Supermarkt schiebe ich meinen Einkaufswagen an den Regalen entlang. Und was heute wichtig und gut ist, für mein Leben kaufe ich ein, ich wäge ab, brauche ich es nicht? Wie hoch ist der Preis, ist es jetzt nötig oder aber nicht? Und wenn ich nicht genau prüfe, kann es zum Fehlkauf kommen, da ärgere ich mich. Ein zweites Beispiel. Ich räume meinen Schreibtisch auf. Vieles wandert in den Papierkorb, anderes wird entsprechend verkartet oder im Hängeregister aufbewahrt, damit ich es notfalls nach Jahren wiederfinde. In meinem Arbeitszimmer habe ich eine Karte aufgehängt und darauf steht, das Leben ist zu kurz, um es mit Suchen zu verbringen. Ich bitte einfach mal den Markus nach vorn, ich werfe das jetzt runter, und du gibst es mal durch die Reihen. Danke. Das Gute behalte ich, was wertlos ist und unwichtig oder überaltert ist, das werfe ich weg. Morgen ist also das Aufräumen des Schreibtisches wieder bei mir dran. Und da werden Dinge eingeordnet. Das Aufräumen vom Outlook liegt noch an. Also Aufräumen ist immer wieder wichtig in meinem Leben. Eins habe ich erlebt, wenn ich manches wertlos wegschmeiße, dann finde ich anderes, was unter dem Stapel verborgen ist, wieder. Das Nötige und Wichtige finde ich, nachdem ich aufgeräumt habe. Ich habe ein Buch, das heißt für immer aufgeräumt, 20% Effizienz. Mehr Effizienz im Büro durchs Aufräumen. Da ist was Wahres dran. Eins habe ich natürlich auch erlebt, da gibt es auf meinem Schreibtisch oder in meinen Regalen manchmal Wanderdünen. Da wird eine Sache von einer Ecke in die andere geräumt und dann finde ich es trotzdem nicht. Die Gefahr kenne ich, aber Wanderdünen des Sortierens helfen nicht, wegschmeißen, verkarten oder sortieren, das hilft. Luther Albrecht, der frühere Vorsitzende unseres sächsischen Gemeinschaftsverbandes, sagte, wir müssen Wichtiges lassen, um das Wichtigste zu tun. Nicht auf dem Schreibtisch ist es so, sondern auch im Leben. Wichtiges mit ganzer Konzentration tun, Unwichtiges lassen. Das ist eine große Lebensweisheit, das Wichtige behaltet. Prüfet alles, heißt ja der erste Teil der Jahreslosung. Ich kann nicht alles auf der Welt prüfen, aber ich kann das prüfen, mit dem ich unmittelbar zu tun habe, was unmittelbar mein Leben betrifft. Was heißt prüfen? Was wird beim Prüfen getan? Prüfen bedeutet die Qualität und das Funktionieren testen, eine Maschine oder Ware oder anderes eingehend, gründlich und sorgfältig prüfen. Da gibt es die Materialprüfungen. Im physikalischen Bereich ist es die Materialtestung. Da wird also die Festigkeit und Zähigkeit eines Stahlseiles bis zum Zerreißen geprüft und dadurch findet man heraus, was das Material taugt und wirklich aushält. Oder bei der Stiftung Warentest wird ein Staubsauger 200 Stunden lang geprüft, also wird 200 Stunden lang gesaugt und dann sehen die Tester, was das Gerät kann und wo der Staub dann liegen bleibt und wo nicht, oder wo das Gerät eben in die Knie geht. Ich habe hier einen Testbericht von meinem Auto. Der Eckhard, der wird es auch wahrscheinlich machen oder kennen. Der Abgastest und der TÜV. Alle 2 Jahre ist das nötig und dann kriege ich eben auf dem Nummernschild eine neue Plakette drauf und darf damit weiter 2 Jahre durch die Gegend fahren. In unserer Welt muss alles geprüft werden, Autos, Bauwerke, Brücken, zum Beispiel die Straßenbrücke, die in Bad Schandau über die Elbe führt. Sie wurde geprüft, hat die Prüfung nicht bestanden und ist gesperrt worden. Prüfen heißt also Vor- und Nachteile abwägen, ein Angebot eingehen, prüfen, einen Sachverhalt auf seine Richtigkeit hin betrachten. Das Sprichwort sagt ja, Sie haben das Produkt auf Herz und Nieren geprüft. Es gibt auch das gesundheitliche Durchchecken, die Gesundheitsprüfung. Es heißt ja, wer noch gesund ist, der hat sich von den Ärzten noch nicht von allen Seiten durchchecken lassen. Auf der anderen Seite ist jemand schwer geprüft. Eine junge Frau ging immer wieder zu einem alten Seelsorger und sagte, zu dem Mann gehe ich mit meinen Lebensfragen, denn der ist in seinem Leben Katastrophen geprüft. Und dem wurde also ein schweres Schicksal auferlegt und das Leben hat ihn hart geprüft und er hat bestanden und ist dann Seelsorger geworden. Prüfet alles, behaltet das Gute, heißt die Jahreslosung. Was wird uns heute alles aufgetischt? Darum fragen Sie sich, darum frage dich, was lasse ich an mich ran? Was darf mich prägen? Was sagt mein Gewissen zu dieser Sache? In Römer 12, Vers 2 heißt es von uns Christen, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, wir Christen prüfen mit der vom Heiligen Geist erleuchteten Vernunft. Wir prüfen mit unserem Verstand. Ein Christ unserer Tage sagte, hätte Gott gewollt, dass wir unseren Verstand nicht gebrauchen, hätte er unseren Kopf mit Wasser gefüllt und nicht mit solch einer komplizierten Masse. Also gebrauche sie. Die grauen Zellen, der Computer hier oben, das ist schon ein wichtiges Denkwerkzeug, auch wenn wir manchmal etwas vergessen. Wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe, dann mache ich mir einen Zettel, darauf steht Pro und Contra. Das heißt, was spricht für die Entscheidung Pro? Und dann schreibe ich einfach alles drunter, was für die Entscheidung steht. Und dann Kontra, was steht dagegen? Und auch hier schreibe ich mir alles auf. Mache ich manchmal auch bei kleineren Entscheidungen, bei größeren Entscheidungen auf jeden Fall. Und dann sehe ich, habe ich eine gewisse Übersicht. Ja, es sprechen vielleicht 10 Dinge dafür, 2 dagegen. Also kann ich es wagen. Und ich wünsche, dass er das einfach mal so probiert, einfach mal so macht, zu Hause. Bevor wir zum zweiten Teil kommen, zum Bewahren des Guten, wollen wir uns einmal die Übersetzungen der Jahreslosung ansehen und auch den Zusammenhang. Da fiel mir eins auf, die neue Bibelübersetzung, das Buch und andere, die übertragen Folgendes. Da heißt es, wägt alle Dinge ab und stellt dann fest, was wirklich gut ist. Das ist das Bild der Waage, ne? 10 Dinge dafür, 2 dagegen. Und ich wäge ab und frage, was spricht für die Entscheidung, was dagegen? Ich sprach ja eben davon. Dieses abwägende Prüfen ist immer wieder gut und wichtig. Ich finde das gut. Nun der nächste Gedanke. Wer hat den Vers geschrieben und an welche Gemeinde war er gerichtet? Der Schreiber ist Paulus. Er schrieb den Brief an die Gemeinde in Thessalonich, im heutigen Saloniki im Griechenland. Weil es interessanter ist, erzähle ich den biblischen Bericht in der Gegenwartsform. Paulus kommt also auf der zweiten Missionsreise um das Jahr 50 herum mit seinem Mitarbeiter Silas nach Thessalonich. Er predigt an 3 Sabbaten hintereinander in der dortigen Synagoge. Er bezeugt den Zuhörern, dass Jesus für die Sünden der Welt leiden musste und dass er am 3. Tag von den Toten auferstanden ist. Etliche gottesfürchtige Griechen nehmen den Glauben an Jesus an. Darunter sind auch angesehene Frauen der Stadt. Wahrscheinlich bleiben Paulus und Silas einige Zeit in Thessalonich und dann gibt es Widerstand. Mit Hilfe gewalttätiger Männer, die sie von der Straße holten, zetteln die Juden einen Tumult an und bringen die ganze Stadt im Aufruhr, auch den Stadtrat. Es gibt einen Riesenauflauf, Menschenmassen ziehen vor das Haus eines gewissen Jason, um Paulus und Silas zu suchen. Die finden sie aber nicht, die haben sie versteckt. Dafür finden sie den Hausherrn Jason. Er ist führendes Mitglied der Gemeinde, der Christen in Thessalonich, dieser jungen Gemeinde. Sie schleppen den Jason und einige Brüder der Gemeinde vor die Oberhäupter der Stadt und dort schreien sie, diese Menschen, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, sind jetzt auch hierher gekommen. Jason muss eine Kaution leisten, also Geld für seine Freilassung bezahlen. In der Nacht- und Nebelaktion verlassen Paulus und Silas die Stadt in Richtung Beröa. Dorthin werden sie von einigen Brüdern der Gemeinde begleitet. Und dann schreibt der Paulus nur wenige Monate später den ersten Thessalonischer Brief, um das Jahr 50 herum. Es ist also der älteste und früheste Paulusbrief, den wir kennen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die Toten an Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm alleine dient. Bekehrt weg von den Götzen hin zum lebendigen Gott. Das ist also der neue Zustand, der neue Stand der Thessalonicher, das neue Leben. Und 1. Thessalonicher 5 kann man mit den Worten überschreiben, nun lebt, was ihr glaubt, lebt euren Glauben im praktischen Leben aus, lebt als Kinder des Lichts. Das ist die Überschrift hier über Kapitel 5 und der Vers 21 ist ja unsere Jahreslosung. Und das sind ganz praktische Ermahnungen und unser Bibelwort der Jahreslosung mittendrin. Und ich beschränke mich mal auf 3 Verse von 1. Thessalonicher 5, die Verse 20 bis 22. Vers 20, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Hoffnung für alle schreibt, wenn jemand unter euch im Auftrag Gottes prophetisch redet, dann geht nicht geringschätzig damit um. Also lehnt es nicht kategorisch ab, sondern prüft es. Die wahre prophetische Rede hält der Prüfung durch andere stand. Sie erweist sich als wahr. was vorausgesagt wurde, trifft ein. Eine prophetische Rede stimmt mit den Grundaussagen der Bibel überein. Die geht nicht über die Bibel hinaus. Sie steht nicht im Widerspruch zu den grundsätzlichen Aussagen der Bibel. Gewiss gibt es ein prophetisches und seelsorgerliches Wort in eine persönliche Situation eines Menschen hinein. Davon bin ich überzeugt. Aber die Bibel bezeugt, dass auch immer wieder falsche Propheten aufgetreten sind, dass sie falsche Botschaften hatten und vieles von den selbsternannten Propheten traf nicht ein. Johannes schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 1, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Und dieses Prüfen der Geister ist manchmal eine schwierige Geschichte. Manchmal sieht man am Anfang nicht leicht durch. Darum handeln wir nach der Jahreslosung. Und das ist der nächste Vers, Vers 21. Prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Und Paulus ermahnt die Thessalonicher bei ihrer Kritik, nicht das Kind mit dem Bad auszuschütten. Nein, schreibt er, seht genau hin, bewertet die Sache vernünftig, wertet aus und sagt, das ist gut, aber das andere finden wir nicht so gut. Das lehnen wir ab. Das Prüfen der Geister ist nicht ganz einfach. Und es gibt den Teufel. Und er verstellt sich manchmal in einen Engel des Lichts. Unser Bibelwort sagt, was gut ist, das nehmt an. Und manchmal liegen Gut und Böse dicht beieinander. Vers 22. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Martin Luther übersetzt, meidet das Böse in jeder Gestalt. Lebt nicht dafür, lasst euch nicht darauf ein. Lehnt es ab, meidet es. Das Gute behaltet in eurem Leben, aber das andere, das Böse, nicht. Ich dachte bei unserem Bibelwort an die Gartenarbeit. Im Garten oder im Gewächshaus, da tut der Hobbygärtner alles, um die gute Pflanze wachsen zu lassen. Er düngt und pflegt sie, kommt dann Kuhmist drauf und da wird die Pflanze gewässert, dass sie gut wächst. Das ist wichtig. Aber zur Pflege der Beete gehört eben auch das Herausreißen des Unkrauts. Das muss raus. Das kann der Nutzpflanze den Saft und die Kraft nehmen. Es kann die Pflanze überbohren. Und da muss eben das Unkraut raus. Und auch das Unkraut aus meinem Leben muss raus. Durch Beichte und Vergebung. Lass die Dinge nicht rein in deinen Kopf, in dein Herz. Verwende keine Zeit dafür. Entmüllt euer Leben und eure Seele durch Beichte, allein vor Gott und auch vor Menschen. Das Gute behaltet, lasst die gute Pflanze wachsen, pflegt, düngt und wässert sie, dann wird Gott etwas Gutes wachsen lassen. Es gibt eine Karte, bitte jetzt zeigen, das Lied kommt dann später, haben wir vergessen. Es gibt eine Karte von der Jahreslosung, ihr seht sie hier hinten. Die hat Silvia Naumann, eine Gemeinschaftspastorin aus Grottendorf, gezeichnet. Es bringt unheimlich viele Aussagen, dieses Bild. Ich nenne nur die allerwichtigsten. Wir sehen uns die Karte mal an. In der Mitte sehen wir einen runden Kreis. Und Dinge innerhalb und außerhalb dieses Kreises. Innerhalb des Kreises das Gute, außerhalb des Kreises das Böse. Den Kreis kann man auch als Lupe nehmen. Sieh also genau hin. Und der Griff oder Stiel ist als eine Hand von oben dargestellt. Es ist die Hand Gottes, des lebendigen Gottes, die uns sehr vieles gibt. Und was er gibt, kann geprüft werden, also unter die Lupe genommen werden. Und die Lupe sagt, sieh genau hin, entdecke auch Feinheiten. Außen ringsherum um die Lupe fliegen jede Menge großer und kleiner Teile. Und auffällig sind die Pilze, die wachsen ja jetzt wieder. Außen finden wir den grünen Knollenblätterpilz. Links unten. Und der grüne Knollenblätterpilz, honigsüß im Geruch, ist er. Er sieht im Wald schön aus und doch ist er tödlich. Den zu essen ist ein einmaliges Pilzvergnügen. Silvia Naumann erklärt, der Knollenblätterpilz steht für Nachrichten, die ich, wenn ich im Glauben geübte Sinne habe, gleich als böse erkenne. Distanz ist gefordert. Kosten ist tödlich. Es gibt todbringende Botschaften. Im erzgebirgischen Schwammelied heißt es, ich sing's mal, mit der Schwamme ist in Not, da sieht mancher Schirut, hast du heut noch welche Gassen und moin bist du Mausetut. Ja, wir sehen den Fliegenpilz in der Mitte unten. Eine auffällige Pilzerscheinung. Ich kann den Fliegenpilz fotografieren, das ist ein schönes Bild. Aber essen darf ich den nicht, da gerate ich in einen Rausch. Der Fliegenpilz ist eine schöne und auffällige Erscheinung, aber eben schwach giftig. Es gibt Dinge, die mein Auge faszinieren, aber bei denen lasse ich lieber die Finger davon. In der Mitte sehen wir ganz klein den Steinpilz. Der ist also ein guter Pilz. Es gibt echte und gute Nachrichten, Steinpilznachrichten. An dieser Stelle zitiere ich mal ein Buch zur Jahreslosung von Christoph Meugner. Der hat Folgendes geschrieben. In unserer Familie haben wir gerne Pilze gegessen. Und das aus gutem Grund, denn wie sagt der Erzgebirgler, wer viel Schwamme isst, der spart ist teure Brut, also das teure Brot. Also zogen mein Vater, meine Schwester und ich los. Wir sammelten nach Strichen, Faden alles, was wir kriegen konnten. Und wir waren erfolgreich. Schwer beladen traten wir den Heimweg an. Stolz präsentierten wir unserer Mutter den Sammelsegen. Ihre Augen leuchteten. Wir waren selig. Doch dann kam das dicke Ende. Unsere Mutter hing an uns und wollte uns noch länger lebendig bei sich haben. Und deshalb war sie vorsichtig und klug zugleich. Sie hatte jemanden hergebeten, der was von Pilzen verstand. Der besah die ganze Pracht und schüttelte den Kopf. Und dann sortierte er gnadenlos aus herrlich anzusehende Fliegenpilze, taufrische Knollenblätterpilze, edle Bitterlinge, alle mit Liebe gesammelt. Und jetzt für den Abfall. Ein tragisches Ende unserer Pilzfahrt. Am Ende brutzelte nur ein kläglicher Rest in der Pfanne. Ein unerfreulicher Zeitgenosse, dachte ich damals als Kind. Der hat uns die ganze Freude vermiest. Aber dass ich heute noch lebe, verdanke ich nebst der Güte Gottes und der Fürsorge meiner Mutter und meiner Frau diesem Mann. Denn nicht alles, was verlockend aussieht und gut riecht, ist auch bekömmlich. Das Gute behaltet. Jetzt sind wir im inneren Kreis der Karte. Silvia Naumann hat zwei abgewandelte Marc Chagall-Bilder mitverwendet. Da ist einmal die Ehe von Mann und Frau. Dazu spielt ein Engel Violine. Welch ein Fest liegt darin, wer diese Stiftung Gottes mit leeren Lehren untergräbt, verändert und die Sache in den Dreck zieht, verlässt das Gute, das Bewährte, das Lebensschaffende, das Liebesübungsfeld, das Gott uns Menschen zum Segen bereitet. Gute Ehen und Familien sind eine Segensordnung und ein Segen für unser Land und Volk. Und dann unten sehen wir den Juden mit der Schriftrolle. Von seinem Leib fließen lebendige Wasserströme. Der Davidstern zeigt auf ihn. Wir erinnern uns an die Weihnachtsverheißungen des Alten Testaments. Der Jude liebt dieses Buch. Lieben wir die Bibel. In der Heiligen Schrift erkennen wir Gottes heiligen Willen und die Erwählung Israels. Sie ist verbunden mit allen Verheißungen, die sich vor unseren Augen erfüllen. Und dann sehen wir rechts die 10 Gebote, ne? Die römischen Zahlen 1 bis 10. Und sie sind nicht nur auf steinerne Tafel, sondern ins Herz geschrieben. Ihr seht das Herz. Und die Gebote Gottes sind ein gutes, bewährtes Prüfmaß. Als Christen befragen wir in den Problemen unseres Alltags, was sagen die Gebote Gottes dazu? Was würde Jesus dazu sagen? Was würde Jesus tun? Und in der Mitte steht senkrecht das Kreuz Jesus, des Königs der Juden, mit dem blutigen Davidstern als Dornenkrone, darunter Jesus als Krippenkind vom Vater für uns gegeben. Er hält einen Finger Gottes fest mit dem Weihnachtsstern, der sein Licht auf die Heilige Schrift wirkt. Unten am Kreuz ist ein Fenster und eine offene Tür. Reue ist der Einlass. Vergebung und heilig zu werden ist ein Geschenk. Heiligung ist der Weg in die Wahrheit. Und dieses Gute dürfen wir immer wieder in unserem Leben festhalten, solange wir leben. Wir haben die Möglichkeit der Korrektur, der Freude, der Umkehr. Das ist gut und das tut gut. Prüfe es. Das Leben mit Jesus wird sich bewähren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.